Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles um Training, Anatomie, Ernährung und Gesundheit. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Mein Name ist Thomas Kani. Ich bin Dozent an einer privaten Hochschule, unterrichte dort in den Bereichen medizinische Grundlagen, Trainingslehre und Ernährung. Für Primetime Fitness arbeite ich nun fast seit 10 Jahren in den Bereichen Traineraudits und in den Webinaren. Und an meiner Seite hier habe ich wieder unseren, ja, ich sag mal, Dauergast, Dr. Felix Döller aus München. Und der ist, wie man sieht, noch voll in Praxismontur. Herzlich willkommen, Felix. Sag ein bisschen was über dich.
Ja, guten Abend, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Mein Name ist Felix Söller, ich bin Orthopäde aus München oder in München und arbeite mit Kollegen in einer sehr großen orthopädischen sportmedizinischen Praxis. Wir sind vier Partner und haben noch zwei weitere Kollegen, also ein ganz großes Team. Und unser Aufgabenfeld ist natürlich die klassische Orthopädie, aber auch in Bezug auf die konservative und auch prophylaktische Orthopädie. Das heißt, das Thema, was wir jetzt heute besprechen, ist ja ein Dauerbrenner bei uns. Das heißt, es ist jetzt nicht das, was wir, wo die Patienten zu uns kommen, aber wo wir eigentlich oft eben eine mögliche, ja, sag jetzt mal, therapeutischen Ansatz sehen, eben gerade in der heutigen Zeit. Wir sitzen zu viel, wir gehen zu wenig, wir stehen zu wenig und deswegen ist es ein sehr interessantes Thema mit viel, viel, ich sag mal, Quintessenz für den Zuhörer, Zuschauer und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich mache das jetzt auch schon seit ein paar Jahren, darf immer wieder bei bestimmten Themen dabei sein. Da freue ich mich, Thomas, dass du mich heute wieder dabei eingeladen hast und ja, ich freue mich auf eine interessante Stunde mit dir.
Sehr gut. Ich freue mich auch immer, wenn du dabei bist. Dann habe ich immer so ein bisschen, wie sagt man so schön, so den Rücken nicht an der Wand. Nein, alles gut. Ich provoziere mal ein klein bisschen. Ja. Es gibt da ein Buch, das heißt Sitzen ist das neue Rauchen. Und das ist ja nicht nur ein Buch, sondern dann ist eine sogar eine Studie drüber gemacht worden und jetzt, oder mehrere Studien. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das ein wissenschaftlicher Konsens oder Marketing? Und der Ausdruck oder dieser Slogan, Sitzen ist das neue Rauchen, ist ein zugespitzter Vergleich, um auf die massiven Gesundheitsrisiken von Bewegungsmangel aufmerksam zu machen und stammt ursprünglich von einem Dr. James Levine, der in der Mayo Klinik hier in seinen Studien festgestellt hat, dass jede Stunde Sitzen die Lebenserwartung ähnlich drastisch verkürzen kann wie eine Zigarette. Ich habe mir jetzt die Studien natürlich dementsprechend angeschaut, weil mich das ja immer interessiert. Und in der Zusammenfassung steht dann in der Studie, zu viel Sitzen ist tödlich. Epidemiologisch und physiologische und molekulare Daten deuten darauf hin, dass ein sitzender Lebensstil zum Teil erklären kann, warum die moderne Adipositas, also die moderne mit Adipositas und mehr als 30 chronischen Erkrankungen und Beschwerden sowie hohen Gesundheitskosten in Verbindung gebracht werden. Übermäßiges Sitzen, die Sitzkrankheit wird hier genannt, ist kein angeborener Bestandteil des menschlichen Daseins, sondern der Mensch ist von Natur aus zweibeinig. Felix, du hast schon gesagt, wir sind für Bewegung programmiert und vor der industriellen Revolution bewegten sich die Menschen im Laufe des Tages wesentlich mehr als heute. Es ist aber ermutigend, dass es Lösungen gibt, diese Sitzkrankheit sozusagen umzukehren. Und das Ziel von unserem Webinar ist, es geht also nicht darum, nie wieder zu sitzen, sondern es geht darum, wie wir den Körper resilient gegen diese Inaktivität machen. Und ich habe hier ein bisschen gesucht im Internet und da stand dann, wenn der Vergleich hinkt, da Rauchen das Sterberisiko statistisch um 180% erhöht, während langes Sitzen etwa das Sterblichkeitsrisiko bei 22% liegt. Aber die Mechanismen, die dahinter stecken, die sind laut vieler Experten alarmierend. Und wir haben da zum einen ein sogenanntes Stoffwechsel-Standby. Das heißt, was passiert, wenn wir 30 Minuten sitzen? Sobald wir uns hinsetzen, reduziert der Körper den Energieverbrauch auf ein Minimum. Es gibt ein Enzym, das ist die Lipoprotein-Lipase, die dafür verantwortlich ist, dass Blutfette abgebaut werden, wird inaktiv. Was das Gute in dem Moment das High-Density-Lipoprotein, das HDL, sinken lässt. Das viele Sitzen führt dann zu einer Insulinresistenz. Das heißt, nach nur 2 Stunden Sitzen verschlechtert sich die Zuckerverwertung im Körper. Das Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 ist dadurch massiv erhöht. Und wir haben Gefäßschäden, das heißt, langes Verharren in einer Position fördert Entzündungsprozesse in den Gefäßwänden, erhöht das Risiko für Bluthochdruck und Herzinfarkt. Was sagst du zu der Sitzfalle am Arbeitsplatz?
Du, im Prinzip kann man dem ganzen wissenschaftlichen Background ja nicht zustimmen, weil jetzt mal ganz einfach gedacht, was passiert, wenn wir uns hinsetzen? So, wir müssen eigentlich einen Großteil unserer Rumpf- oder beziehungsweise Muskulatur einfach ausschalten. Ja, wenn wir nicht umfallen wollen, stabilisieren wir vielleicht gerade noch unseren Rücken, aber unsere ganze Po-Muskulatur, die Beinmuskulatur wird natürlich schlagartig entlastet. Und damit haben wir natürlich gerade bei den größten Muskelgruppen, die wir im Körper haben, das ist der Gluteus, also der Po-Muskel und der Oberschenkelmuskel, keine Aktivität. Heißt keine Aktivität, heißt keine Zirkulation, kein Energieverbrauch, kein ATP-Verbrauch. Also das heißt, eine gewisse, ich sage immer, das ist wie wenn man auf der Autobahn fährt und dann den Gang rausnimmt und man lässt einfach auslaufen. Ja klar, man verbraucht auch kein Benzin. Deswegen ist der Geldbeutel zufrieden. Ja, aber im Endeffekt geht es ja auch darum, dass unser Körper ja einen ständigen Stoffwechsel braucht. Es spricht ja nichts dagegen, dass man intervallmäßig, wenn man sich jetzt anstrengt, auch mal eine Pause macht. Aber es geht ja auch genau im Gegenteil darum, dass wir eigentlich ständig sitzen und keine intervallartigen Bewegungen machen. Und ich glaube, es geht darum, ganz klar zu sagen, es ist gar nicht nur das Sitzen, es ist die Dauer des Sitzens. Das heißt, wir wissen aus Studien, die sagen, naja, wenn du 8 Stunden sitzt und dich quasi gar nicht bewegst, ist es das Maximal, der Super-GAU. Wenn du jetzt aber 8 Stunden sitzen musst und alle Stunde aufstehst und mal einen Gang, was weiß ich, übers Büro machst oder das Treppenhaus benutzt, ist das wiederum oder relativiert das Ganze natürlich immens. Und damit kann man, ich sage mal, das dazu kommen wir ja natürlich in unserer weiteren Stunde noch, natürlich extrem gegenwirken. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dieses Abbremsen der muskulären Aktivität ist natürlich ein Killer. Gell? Und dann haben wir natürlich Folgendes, wir verbrauchen viel Energie im Gehirn, ist klar, weil wir natürlich denken, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn jemand im Schreibtisch Arbeit macht, muss er ja denken. Also zumindest manchmal, ja. Und dazu verbrauchen wir zwar viel Energie, die geht uns natürlich dann verloren. Das heißt, wir sind dann vom Kopf her müde. Und diese ganze Kettenreaktion, die man so kennt, ja, man arbeitet 8 Stunden, die Augen brennen, der Kopf ist leer. Dann sich aufzuraffen und sagen, so, bam, mit 180% ins Fitnessstudio und dann die Hanteln durch die Ecken schmeißen, das funktioniert in seltenen Fällen. Also das heißt, es ist so, ich finde, es ist das Konglomerat aus allem zusammen. Aber wissenschaftlich betrachtet ist es natürlich schon interessant, was eigentlich physiologisch bei uns passiert, wenn wir uns hinsetzen. Ja, aber ich glaube, das Gesamtbild ist eigentlich das Problem.
Ja, und wie du mich kennst, ist das natürlich so, dass ich mich gewappnet habe mit Studien in den Bereichen. Und da ist zum Beispiel so, dass die Techniker Krankenkasse in ihren Studien zeigen konnte, dass viele Deutsche täglich 9 Stunden oder mehr im Sitzen verbringen. Ich kenne eine Studie von Kindern, 10-jährige Kinder sitzen zwischen 12 und 13 Stunden am Tag. Ja. Und besonders kritisch ist dann, und du hast ja schon ein bisschen vorweg gesagt, ein intensives Training am Abend kann diese 10 Stunden starres Sitzen oft nicht vollständig ausgleichen. Mhm. Ja. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert. Wir hatten ja eine Corona-Pandemie und da hat sich ja das Bewegungsverhalten der Deutschen drastisch verschlechtert. Und diese negativen Effekte sind vor allem durch den Wegfall von Alltagsbewegungen entstanden. Und dann hat man ja gewechselt zum Homeoffice. Das heißt also, man hat sich weniger bewegt und dadurch hat man einen massiven Rückgang der Alltagsbewegung gehabt. Und besonders die Menschen, die im Homeoffice die Bewegung auf der Arbeit und zur Arbeit oder innerhalb des Bürogebäudes, wo das weggefallen ist, das waren ungefähr bei 56% der Berufstätigen, gaben an, dass sie sich im Homeoffice weniger bewegen als im Büro. Das kann ich also nachvollziehen. Dann die Sitzzeiten haben sich verlängert. Die sitzende Lebensweise nahm deutlich zu. Studien zeigen, dass der Anteil der Personen mit mehr als 8 Stunden Sitzfleisch drastisch anstieg. Die sportliche Aktivität hat sich verringert, etwa ein Viertel bis zu einem Drittel der Bevölkerung hat das Sportleiden damals reduziert. Nur ein kleiner Teil, 6-12%, steigert die sportliche Aktivität. Dann, wie gesagt, bei Kindern hatten wir eine Inaktivität, das heißt, die körperliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen, die sank in Deutschland etwa um 25%. Besonders betroffen waren 8-12-Jährige während der Schulschließung. Und der Individualsport, der hat sich dann verlagert, während früher Vereinssport und Fitnessstudios, die haben ja geruht, nahm dann der Individualsport im Freien wie Wandern, Laufen, Radfahren zeitweise zu. Das heißt, die Folge für die Gesundheit ist dann eine Kombination aus mehr Sitzen, höherer Bildschirmzeit, weniger Bewegung, hat zu einer Zunahme vom BMI-Wert geführt, das heißt der Body Mass Index, die Leute wurden schwerer, die psychischen Belastungen, Angstzustände, Depressionen haben zugenommen und laut der Techniker Krankenkasse spaltete sich die Nation in aktive und Couch-Potatoes, wobei die Inaktiven während der Pandemie noch unbeweglicher wurden. Und jetzt ist natürlich die Frage, Felix, hat sich das nach der Pandemie wieder gebessert? Das hat mich besonders interessiert. Und ja, leider ist die Frage nein, weil die Situation hat sich nicht ausgeglichen. Im Gegenteil, die Deutschen sitzen heute sogar noch länger als während der Pandemie. Die aktuellen Daten zu dem Bereich von der Auswertung für 2025, die Rekordwerte beim Sitzen, während die Deutschen in der Pandemie im Jahr ungefähr 8,7 Stunden pro Werktag saßen, stieg dieser Wert bis 23 auf 9,2 Stunden an. Und die jüngsten Analysen, die haben also bestätigt, dass wir eine durchschnittliche Sitzzeit sogar über 10 Stunden haben. Der ist der Schnitt bei 613 Minuten, also 10 Stunden und fast 15 Minuten. Die beschleunigte Inaktivität, die hat wie ein Katalysator gewirkt in dem Bereich, vor allem für junge Erwachsene. Wie gesagt, die verbringen heute auch noch im Alter von 18 bis 29 mehr als 10 Stunden täglich im Sitzen. Die Alltagsbewegung ist weggefallen durch die Digitalisierung, durch Homeoffice, dadurch bedingte Wegfall von Wegen. Das heißt also, zum Büro gehen, zum Meeting, zu Kollegen gehen, aus dem Zimmer raus, in ein anderes Büro reingehen. Das ist also enorm und der Rebound-Effekt zeigt sich bei Kindern auch nicht. Das heißt also, auch hier ist es so, dass die Kinder sich wesentlich weniger bewegen. Und Felix, vielleicht, ich sage jetzt mal das so ein bisschen sarkastisch, siehst du das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, weil du wirst die Folgen bei dir in der Praxis sehen. Und in dem Moment ist natürlich klar, dass wir viel mehr in diese Problematik reinfallen. Und das betrifft ja, Felix, nicht nur den Bewegungsapparat, sondern dieser Sitzkörper, wie man ihn nennt. Ne? Da habe ich ja, wie gesagt, diesen Stoffwechselstopp und die Sitzkrise, die man im Alter hatte, die hat man heute schon bei Inaktiven ab 40. Und da geht's ja los. Wir hatten vor 2 Wochen ein Webinar, Krafttraining ab 50, da ist das Wort Sarkopenie gefallen. Das heißt also, dieser Muskelabbau, der wird massiv beschleunigt. Die Faszien, die verlernen, in dem Moment mit der Muskulatur Kraft zu übertragen. Wir haben eingeschränkte Beweglichkeiten in Hüftbeuger. Wir haben eine ein schönes Wort, eine Glutealamnesie. Das heißt also, die Gesäßmuskulatur, die vergisst, was sie macht. Und jetzt gibt's halt diese Idee, ja, wenn du dreimal in der Woche Sport machst, 15 bis 25 Minuten, dann heilt das alles. Aber das hast du schon gesagt, Felix, das funktioniert nicht. Das heißt, diese aktive Couch-Potatoes, die Erkenntnis, da hat man weiß man von Erkenntnis, wenn die eine Stunde joggen und dann 10 Stunden sitzen, dann wird das dadurch nicht neutralisiert, sondern man muss da andere Wege gehen. Und was noch interessant war, Felix, was mich noch so fasziniert hat, ist, der Fokus muss vom isolierten Sport auf eine erhöhte Bewegungsdichte im Alltag verlagert werden. Deswegen, du hast ja schon super gesagt, durch sogenannte Mikrobewegungen alle 30 Minuten, um jetzt gesundheitliche Auswirkungen der sogenannten Z-Form zu bekämpfen. Und du hast die Z-Form schon genannt. Das ist eine typische Körperhaltung, die wir beim Sitzen einnehmen. Das heißt, der Oberkörper ist im Hüftgelenk zum Oberschenkel 90 Grad abgewinkelt. Das Kniegelenk ist jeweils um 90 Grad gebeugt. Von der Seite betrachtet entsteht so ein Z. Und diese Z-Position verkürzt zum Teil die Hüftbeugemuskulatur. Also verkürzen jetzt nicht unbedingt strukturell, aber so sie ist in einem kontrakten Zustand. Ich glaube, der Körper, der meint, sitzen ist die Neutral-Null-Stellung irgendwann. Und dann haben wir das Problem, was du schon gesagt hast, das hast du sehr gut erklärt mit dem Motor auf der Autobahn, der rollt. Da habe ich mir gedacht, hoffentlich geht der Berg geht's lang bergab, damit man da schön rollen kann. Aber du hast natürlich vollkommen recht.
Ja, also zurück nochmal zu einer wichtigen Beobachtung, die du auch erläutert hast, Thomas, ist, dass wir natürlich in den Corona-Zeiten und vor allem danach eine unglaublich große Menge an neuen Patienten gesehen haben, die wir vorher so in der Dichte und in der Altersgruppe der Jungen nicht gesehen haben. Das sind eben die bis jetzt immer sehr sportlich waren oder einigermaßen sportlich waren, Alltagssport gemacht haben. Die sind dann durch Corona von 100% runter auf 0% gekracht. Haben dann auch noch alles von daheim aus im Homeoffice mit einem schlechten Monitor, mit einem schlechten Schreibtisch gemacht. Und die sind dann, nachdem Corona wieder vorbei war, zum Arzt gegangen mit Nacken, Schulter, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Also wir hatten eigentlich dann eine Vielzahl von jungen Patienten, die allesamt jetzt nicht wirklich organische Schädigungen haben, sondern funktionelle Störungen. Funktionelle Störungen bezeichnen wir dann, wenn zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen der Faszie, dem Muskel, der Statik nicht funktioniert und damit Schmerzen erzeugen. Und der Körper ist ja ein sehr ausgeklügeltes System. Das heißt, es ist immer eine gewisse Balance da. Wenn die Balance gestört wird, dann toleriert der Körper das eine bestimmte Zeit. Aber irgendwann, wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann kommen die Schmerzsignale, die sozusagen für den Menschen selbst da zeigen, pass auf, da stimmt was nicht, du musst was tun. Nur dann ist es nicht einfach so, dass wir dann sagen, so, jetzt rennen wir wie bekloppt ins Fitnessstudio, dann machen wir da mal 3 Wochen gescheites Training und schon ist alles wieder wegtrainiert, sondern das sind Sachen, das sind Bewegungsmuster oder eben Nicht-Bewegungsmuster, die sich dann eingeschlichen haben, gerade wenn wir sitzen, diese klassische Z-Form, die dann eben dazu führt, dass zum Beispiel der Hüftbeuger sich massiv verkürzt und wir dann nicht nur merken, dass wir beim Gehen, wenn wir das Bein nach hinten bewegen, plötzlich gar nicht mehr richtig nach hinten ausstrecken, sondern ein ganz anderes Gangbild bekommen. Wir kommen in einen Beckentiefstand, dann geht die Wirbelsäule los, dann haben wir eine starke Lordose, die geht dann auf die Wirbelgelenke. Und so kann ich jetzt stundenlang weiterreden vom Hundertsten ins Tausendstel, was dann eigentlich mit dem Körper passiert. Und wenn wir meinen, wir tun dann einfach mal jetzt den Hüftbeuger einmal in der Woche aufdehnen, dann wird er sich da überhaupt nicht beeindruckt zeigen. Das wird eine wirkliche Sisyphus-Arbeit, sich da aus diesem Schlamassel rauszutrainieren. Deswegen, also die Frage, ja, wir haben eine extreme Verschiebung jetzt auch zu den jungen Patienten, vielleicht das Thema, was ich gerade erklärt habe, hat doch erstmal die letzten 10, 20 Jahre das ältere Patienten gut betroffen. Das heißt, es waren Patienten, ich sage mal 60, 70, 80. Jetzt haben wir auf einmal ganz viele 20, 30-Jährige. Ja, und man ist dann selbst erstaunt, wenn man dann bei der Besprechung des Krankheitsbildes auf erstmal auf taube Ohren trifft und nach dem Motto, ja, es sei nach dem Motto, jetzt müssen Sie wieder ein bisschen trainieren, so, ja, Herr Doktor, aber Sie müssen das doch wegmachen, ja. Das ist dann erstmal die erste Seite. Das ist die Akzeptanz. Ja, jetzt muss ich was tun, das kann ja nicht sein. Sie sind doch der Arzt. Und das andere ist dann zu sagen, überhaupt dann auch auf offene Ohren zu treffen und sagen, ach wirklich, stimmt, das habe ich, als ich Sport gemacht habe, ging es mir besser. Also man kommt dann schon wieder auf den Trichter, aber es ist einfach eine Zeit vergangen. Und dann haben wir natürlich das nächste Thema. Dank Homeoffice hat sich natürlich auch eine gewisse Arbeitsmentalität eingeschlichen. Ja, also das Problem ist, Homeoffice ist halt bequem, ja. Man muss sich nicht groß irgendwie rausquälen, man muss sich nicht auffrischen, man kann mal kurz sich einmal die Haare kämmen, an Monitor, am besten noch im Schlafanzug, jetzt mal ganz sarkastisch gesprochen.
Ja, ja.
Also damit hast du vollkommen recht, damit reduzieren wir auch noch die kleinsten gemeinsamen Aktivitäten, zum Bus zu gehen, zur Straßenbahn, zum Auto, vom Auto zum Parkplatz und so weiter. Also das hat uns schon wirklich echt das Genick gebrochen und das heißt zwar nicht, dass wir jetzt gar nicht rauskommen, aber ich habe das Gefühl, und das ist meine empirische Wahrnehmung, dass wir einen riesen Berg vor uns herschieben, ja. Und dieser Berg, der wird nicht besser, indem wir jetzt an den Kosten sparen, was momentan ja gerade in aller Munde ist, dass wir überall jetzt dieses Raushauen, Geld einkürzen etc. Wir haben schon immer gesagt, dass eine prophylaktische Medizin oder orthopädische Medizin eine viel höhere Effizienz hat als die Behandlung von Krankheiten, ja, und das ist genau das gleiche Thema. Wenn ich jetzt jemanden schule und ich sage, du musst dich jetzt bei deinem achtstündigen Tag bitte einen Wecker daneben stellen und dann alle halbe Stunde aufstehen, wenn das irgendwie sich in den Arbeitsablauf integrieren lässt, dann ist es natürlich viel einfacher, als dass man dann zum Arzt geht und sagt, jetzt gehen wir dann zur Physiotherapie. Der Physiotherapeut drückt und zieht ein bisschen und der Patient wundert sich, warum es nicht besser wird. Also das ist schon eine unglaubliche, anstrengende Arbeit. Nicht falsch verstehe, das macht natürlich Spaß am Patienten, aber die Frustration, weil man genau weiß, was da eigentlich auf den Patienten zukommt, um wieder dahin zu kommen, wo man früher war. Und natürlich noch nicht zu vergessen, in diesen Jahren verändert sich ja der Körper weiter. Ist ja auch nicht so, dass wir alles zurückdrehen können. Viele Sachen, die sich verändert haben, die sind dann einfach so. Die Steifheit der Gelenke, der Wirbelsäule, die ist, ich sage mal, schon in gewisser Weise verbesserbar, aber nicht wieder umkehrbar, ja, und das ist dann auch ein Thema, wo man dann schon auch sagen muss, okay, da ist der Zug jetzt teilweise abgefahren.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht, die Erwartungshaltung ist ja klar, wenn ich zum Arzt gehe, am liebsten wäre es, gib mir eine Tablette und die nehme ich und ich bin alles los, was ich habe, ne? Und das Problem ist ja, der Schmerz ist ja nur ein Problem, warum ist der Schmerz entstanden? Und wie gesagt, das haben wir jetzt mit der Z-Form schon mal angesprochen, dass der Körper irgendwann meint, die sitzende Position, die ist normal. Und wenn ich jetzt über mehrere Stunden in dieser Position sozusagen verklebe, verändern sich die ganzen Faszien, die Spannung steigt. Und wenn wir dann aufstehen, dann ziehen sich die Muskeln zusammen. Du hast ja super gesagt, das Becken wird nach vorne gezogen. Ich komme in eine Hyperlordose, also ein Hohlkreuz. Der Rücken wird dadurch runter, ist ja wie so ein Zahnradmodell. Es funktioniert dann nicht nur, dass man dann so geht und hat den Kopf in den Nacken, sondern man verändert die komplette Statik der Wirbelsäule. Man kann eigentlich sagen, man hängt in den Seilen, weil man einfach die Muskulatur nicht mehr aktiviert. Und wir sprechen da von einer sogenannten schlafenden Rückseite und so eine gluteale Amnesie bedeutet ja nicht nur, dass der Gesäßmuskel davon betroffen ist, sondern wir haben ja die sogenannte Thoracolumbalfaszie, das ist jetzt ein Fachwort, ich versuche das mal ganz einfach zu erklären. Wir haben die Muskeln, die sind von Bindegewebstrukturen umhüllt, das sind die sogenannten Faszien und der ganze Körper ist mit Faszien durchzogen. Das heißt also, der Knochen Knochen, hat eine Knochenhaut, von der Knochenhaut über die Sehne in den Muskelbauch, wieder zur Sehne, zum Knochen, sind alles mit Bindegewebsstrukturen versetzt. Diese Bindegewebsstrukturen, die kleiden aneinander vorbei. Das heißt, hier gibt es so eine leicht seröse Flüssigkeit dazwischen, sodass das also so aneinander kann. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit sitzen, dann ist irgendwann der Körper auf diese sitzende Position programmiert. Und wenn wir dann aufstehen, dann haben wir das Problem, dass also diese Rückenmuskulatur, die den Po diagonal über den großen, breiten Rückenmuskel mit den Armen verbindet, die längs die Wirbelsäule stabilisiert durch die Rückenstreckmuskeln, das sind ganz viele Muskeln, die in einer Muskelhöhle sind, die verspannen das. Dann haben wir den Core, sprich also unsere Bauchmuskulatur, die querverlaufende äußere, innere Schräge, gerade Bauchmuskulatur, alle diese Muskeln, die arbeiten normalerweise, wenn wir stehen, sind die alle involviert. Aber wenn wir sitzen, dann machen die nicht viel, vor allem die Rückseite. Und wenn dann auch noch das Brustbein nach vorne runter sinkt, Richtung Schambein, wir sagen dazu sternosymphysiale Belastungshaltung, dann verändert sich auch die Reihenfolge, wie die Muskulatur arbeiten soll. Das heißt, wir haben die Muskeln nicht mehr in der richtigen Reihenfolge, dass erst die kleinen die Wirbelsegmente stabilisieren und dann die großen arbeiten, sondern diese ganze Ansteuerung der Muskulatur, die wird verschlechtert. Und da gibt es nur eine Tablette, Felix, oder eine Spritze, die da wirkt, die heißt Sensor Pro.
Genau, unsere Sensor Pro-Spritze, unser Sensor Pro-Magic-Käfig. Nein, also es ist tatsächlich so, unser Körper besteht ja aus so vielen Muskelgruppen, die ineinander greifen, Bewegungsabläufe steuern. Und damit ist es natürlich so, dass wenn wir jetzt eine bestimmte Bewegung machen, natürlich niemals nur einen Muskel benutzen. Und deswegen ist es so, dass diese Tiefenmuskulatur, die das sozusagen trägt, das sind ja auch teilweise unterbewusste Bewegungen. Ja, wir sagen immer, man kann ja einen Muskel gezielt ansteuern, aber dabei wird ja nicht nur immer nur ein Muskel angesteuert, sondern es sind Bewegungsketten. Und diese Bewegungsketten sind elementar, weil die sind für unsere Haltefunktion, unsere Fortbewegung, für unsere Stabilität absolut notwendig. Und dieses unser Zaubergerät, unser Sensor Pro ist natürlich im Prinzip eine, ja, im Grundsatz finde ich, eine phänomenale und so einfache Konstruktion, wie es nur geht. Wir müssen versuchen, die Schwerkraft ein bisschen auszutricksen, indem wir einen beweglichen Boden schaffen. Ob das jetzt eine Platte ist, die einfach wackelt, ja, das gibt ja so Wackelbretter, wo man sich draufstellt und dann entsprechend, das ist im Prinzip noch eine viel anstrengende, aber beim Sensor Pro haben wir ja zwei Bahnen, die ineinander schwingen, also zwei so ich sage mal so Slackslines, die so ein bisschen gespannt sind, wo wir draufstehen und mit beiden Füßen uns austarieren können und dann bewegen wir uns im Oberkörper. Das heißt, wir haben vom Gehirn, wir schalten eigentlich den Autopiloten so ein bisschen ein, ja. Wenn wir uns da draufstellen, dann machen die Beine das für sich, die Arme machen das, wir steuern das natürlich und trainieren im Prinzip unterbewusst, wenn man schon fast sagen möchte, die tiefen proprioceptiven Rezeptoren, die Rezeptoren, die uns sagen, wie der Muskel gerade eine Spannung hat oder nicht Spannung hat. Und das ist natürlich ein extrem effektives Training, was in einfacher Form jetzt nicht unbedingt anstrengend ist. Das heißt, man kann eigentlich auch einen 90-jährigen Menschen da draufsetzen oder stellen oder ein Kleinkind, das würde es genauso packen und würde damit die Muskelgruppen aktivieren. Und das ist eins der interessantesten Modelle, die ich kenne, in der Kräftigung, Reha, Sporttherapie, die ich in den letzten Jahrzehnten so, miterlebt habe. Ja. Und wir beide schmunzeln immer schon, wenn wir können es eigentlich in jedem Thema irgendwo aufgreifen. Und hier ist es tatsächlich genauso. Also es ist eigentlich, müsste man neben seinen Schreibtisch so einen Sensor Pro stellen, ja. Und dann alle halbe Stunde klingelt dann die Smartwatch, so, zack, aufstehen, mit dem Chef telefonieren, 10 Minuten Sensor Pro, ja. Das wäre so die Idealfahrt.
Ja, wäre ein Erfolgskonzept in Großraumbüros, ne?
Genau.
Das ist für mich nochmal schlecht. Also ich weiß zum Beispiel, das kennst du ja auch, Ein guter Bekannter von mir ist Chefarzt in einer rheumatologischen Klinik. Die haben ein Fitnessstudio dort eingebaut und haben mit den Rheumapatienten, haben die dort ganz einfaches Training gemacht. Die haben auch gar nicht großartig da jetzt rheumaspezifische Trainingspläne geschrieben, sondern einfach nur den Leuten gezeigt, guck hier, mach mal Latzug, mach mal das, mach mal das. Und siehe da, die Schmerzmedikation ist sofort runtergegangen durch die Bewegung. Ne? Das heißt also, man kann das ja messen, da gibt es ja Möglichkeiten. Also wenn man das jetzt fachlich genau sieht, ist es so, in dem Moment, wo die Muskulatur beansprucht wird, werden Botenstoffe ausgeschüttet, sogenannte Myokine. Und diese Myokine, die wirken dann im ganzen Körper. Das heißt, die setzen dockend im Gehirn an. Da gibt es verschiedene Namen dazu. Irisin zum Beispiel, das muss jetzt so, juckt uns jetzt nicht so. Aber diese ganzen Myokine, die da ausgeschüttet werden, die sorgen dafür, dass der Motor nicht im Standgas läuft, sondern dass der in Schwung bleibt, dass der in Bewegung bleibt. Die arbeiten der Sarkopenie entgegen, die verhindern, dass wir in eine Demenz reinkommen. Also die machen ganz viele Effekte durch die Bewegung. Und das Fazit jetzt für hier ist, das Problem ist nicht das Sitzen an sich, sondern das Einfrieren in dieser Z-Form, und du hast das ja schon gesagt, das Ziel muss sein, dass wir diese Z-Form regelmäßig sprengen. Das heißt also, wir müssen immer wieder mal aufstehen, wir müssen eine Hüftstreckung machen im Stehen. Es gibt ein paar Übungen, die wird man noch kurz ansprechen, die man machen kann. Und Felix, das war wirklich kein Scherz. Ne? So ein Sensor Pro im Büro würde mit Sicherheit die Ausfalltage durch Krankheit, durch Rückenbeschwerden oder sowas reduzieren. Also bin ich felsenfest davon überzeugt.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum immer mehr große Firmen, die sich das auch leisten können, natürlich den Betriebssport immer weiter fördern. Und zum Teil auch bei uns in München zum Beispiel ein sehr großer Versicherer, die Allianz oder die Rück, die Münchner Rück, die hat sogar mit Primetime eine Kooperation geschlossen. Die haben sozusagen, muss man sich vorstellen, in ihrem eigenen Büro ein Primetime-Studio. Das ist schon phänomenal. Also das ist natürlich der Luxus pur. Aber die haben eigentlich gelernt, weil gerade solche Berufsgruppen sind halt natürlich ausschließlich sitzend, ja. Ja. Also der Sachbearbeiter, der jetzt in der Versicherung arbeitet, der wird jetzt nicht den ganzen Tag rumlaufen. Also das heißt, die haben verstanden, wenn die ihr Mitarbeiter motivieren oder prophylaktisch stabil halten wollen, die Ausfallszeiten reduzieren wollen und die Leute bei Laune halten wollen und motivieren wollen, dann ist es so, dass eine sportliche Aktivität oder im betrieblichen Ablauf extrem wichtig ist. Und du sagst es richtig, die Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen, auch von Endorphinen, das wissen wir ja auch, was ein zum Beispiel allein die Möglichkeit, einmal bei uns ist ja der englische Garten vor der Tür, dass wir sagen, wir gehen einfach mal bei dem schönen Wetter eine Runde laufen. Die Ausschüttung von Endorphinen, ja, die den Cortisolspiegel wieder senken, den Stresslevel senken, das sind ja biochemische Abläufe im Körper, die elementar wichtig sind für unser Kopf. Wie kriegen wir unser Gedächtnis auf Höchstleistung? Ja? Wie können wir die Balance zwischen Geist und Körper stabilisieren? Das ist ja auch nichts, das haben auch die Chinesen ja schon vor 3000 Jahren, das Yin-Yang-Prinzip, immer das Gleichgewicht zwischen den Weg zwischen den Seiten. Das ist alles kein Hokuspokus. Es ist nur, die einen sagen Yin-Yang-Prinzip, wir sagen dazu vielleicht irgendwo biochemisches Gleichgewicht. Es ist am Ende des Tages das körperliche Gleichgewicht zwischen der Belastung und der Belastbarkeit und wie der Körper darauf reagiert. Und das ist eben eine ganz interessante Sache, die wir täglich, ich möchte nicht sagen bei jedem Patienten, aber bei so vielen Patienten sehen. Und ich einfach sage, Leute, wir werden da noch ganz viel aufarbeiten müssen. Nicht nur, dass es von Corona noch die Nachwehen sind, sondern allgemein, ja, unsere Population wird älter. Das ist nicht das Problem, habe ich das Gefühl. Die Älteren haben es sogar verstanden, ja. Die laufen jetzt mit 90 ins Fitnessstudio. Ich habe jetzt wieder zwei Patienten gehabt, die sagen, Herr Doktor, was kann ich denn machen? Sagen, gehen Sie ins Prime Fitnessstudio, da können Sie Sensor Pro machen. Also es ist, und die gehen dahin, die sagen, wo, sofort. Also man merkt, das ist eine Akzeptanzthematik und eine Verständnisthematik. Und ich glaube, wenn man die beiden Sachen beherzt, dann hat man schon mal den ersten Schritt in die Tür gemacht. Und dann muss man sich noch überlegen, was einem vielleicht gefällt und welche Übungen oder welche Sportarten. Eine mag es vielleicht eher ein bisschen rabiater, der muss vielleicht in den Kampfsport gehen. Der andere möchte es eher chillig machen, macht dann Yoga Pilates. Der dritte, so wie ich geht oder wie wir, die gehen halt dann ins Fitnessstudio und schmeißen dann ein paar Hanteln durch die Gegend. Also im Grundsatz würde ich mal sagen, es ist am Ende des Tages die Frage, wie teilen wir unseren Tag ein? Und ich glaube, die Quintessenz, da gibt es auch diese Studien, die du schon aufgerufen hast, gibt auch eine von Lancet. Lancet ist, ich würde jetzt mal sagen, die höchste Kategorie an wissenschaftlichem Material, was es gibt. Wer also mal im Lancet veröffentlicht hat, der hat es geschafft. Der ist im Olymp der wissenschaftlichen, Publikation. Ja. Angekommen. Und da gibt es auch eine, die ist allerdings jetzt 10 Jahre alt. Ich glaube, die kannst du auf den heutigen Tag übertragen, die im Prinzip das Gleiche sagt. Also, dass es nicht unbedingt entscheidend ist, welche Art von Arbeit du hast, sondern wie teilst du die ein und wie kannst du die Aktivitätspeaks dazwischen reinbringen, damit du diese statische Belastung einfach splitten kannst. Ja.
Und da gibt es natürlich wieder einen Fachbegriff dafür, das wird also NEAT ausgesprochen, also Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das heißt auf Deutsch nichts anderes übersetzt wie sportunabhängige Aktivitätsthermogenese. Und wenn ich das jetzt vergleiche, die Bedeutung der Alltagsbewegung zum Vergleich zum Workout, du hast ja gesagt, hier, geh ab in den englischen Garten, mach dort, du musst nicht unbedingt joggen, das reicht schon, wenn du spazieren gehst. Und da gibt es auch wieder ganz tolle Untersuchungen drüber. Das heißt also, da geht es wirklich darum, in diesem Need geht es wirklich darum, es beschreibt die Energie, die dein Körper für alle Bewegungen verbraucht, die kein geplanter Sport sind, also kein Essen und Schlafen sind. Und in Bezug auf das Thema Sitzen ist der Need der entscheidende Gegenspieler zur Aktivität. Das heißt also, zu diesen Needs gehören Alltagswege, zu Fuß in den Supermarkt gehen, Treppen steigen statt Aufzug, Arbeit und Haushalt, Putzen, Kochen, Gartenarbeit zum Beispiel ist ganz wichtig. Dann kleine Bewegungen. Wir sehen das, dieses Fitted-Ring, wo die Leute dann so kleine, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Erkrankungen, neurologischen, aber wenn das Bein so zittert, ne, die sitzen da und die ganze Zeit zittert das Bein, so diese kleinen Bewegungen, die machen ungefähr 150 Kalorien am Tag aus, die dadurch verbrannt werden. Und gerade diese kleinen Bewegungen sind ganz wichtig. Wenn ich beim Sport zum Beispiel, während ich beim Sport ungefähr 5-10% von meinem Tagesverbrauch an Energie verbrenne, kann es durch diese Bewegungen im Alltag, kann es sein, dass ich 15-30% oder mehr dazu beisteuern kann. Und Felix, du kennst ja auch den Henrik, den Chef von Primetime, der läuft immer die Treppe, der geht quer zu Fuß durch die Stadt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie der das so schön vorlädt. Ne? Also wie gesagt, der größte Stoffwechselaktivator ist, wie gesagt, dass wir beim Langen sitzen ja den Fettstoffwechsel runterfahren. Das heißt, die Lipoprotein-Lipase, dieses Enzym, das wichtig ist für den Fettstoffwechsel, wird runtergefahren. Diese kleinen Bewegungen, die sorgen dafür, dass die Prozesse aktiv bleiben. Das heißt, auch hier der Sitzmythos, ne, wo Studien zeigen, dass eine Stunde Sport am Abend negative metabolische Effekte von 8-10 Stunden dauerhaftes Sitzen, kann das nicht vollständig ausgleichen. Und deswegen brauchen wir diese Zwischenbewegungen, und du hast das ja schön gesagt, immer wieder mal zwischendurch aufstehen, alle 25 bis 35 Minuten ist so die Strategie, sollte man aufstehen. Und diese Needs, die können bei zwei Menschen mit ähnlicher Statur bis zu 2000 Kalorien betragen. Und das allein durch den aktiven Lebensstil. Da hat man untersucht, ein Kellner zum Beispiel mit einem Programmierer. Ne? Der Programmierer sitzt ja den ganzen Tag, dann ist es klar, der bewegt sich kaum, der ist in einer Zwangsimmobilisation, der Bildschirm sitzt die ganze Zeit vor ihm. Und Hier ist es, wie gesagt, der Kellner, der rennt die ganze Zeit rum und muss da die Getränke und das Essen verteilen und wieder einsammeln, was nicht auf den Tisch gehört. Das heißt, er hat sehr viel Bewegung. Und jetzt ist Krafttraining, auch wie gesagt, diese Bewegungen, die man zwischendurch macht, die sind sehr wichtig. Aber Krafttraining ist auch eine der effektivsten Methoden, um diese negativen metabolische strukturelle Folgen des Sitzens umzukehren. Das heißt also, die mechanischen Reize, die wir da setzen, die über ein reines Gehen hinausgehen. Und dann hast du ja schon auch gesagt, der Stoffwechselmotor, ne? Wir sitzen wieder auf der Autobahn, machen den Gang rein und fangen wieder an zu fahren. Das hilft ja ganz viel.
Ja, das ist auch das, was ich für mich im Alltag feststelle. Also ich meine orthopädische Sprechstunde, wie wahrscheinlich viele Orthopäden, die besteht eben aus sehr vielen Patienten. Zum Teil sehe ich bis zu 70 Patienten am Tag. Wow. Das bedeutet, dass ich natürlich ständig unterwegs bin. Ja. Was mir fehlt, ist vielleicht dann eben diese gezielte Kraftthematik. Deswegen versuche ich natürlich trotzdem, meinen Kraftsport zu machen, weil ich merke, dass meine Beine zwar ständig unterbewegt sind, also ich sitze auf meinem Stuhl, das heißt, ab und zu setze ich mich mal ins Zimmer, aber ich stehe auf, ich muss den Patienten begrüßen, verabschieden, ich untersuche den Patienten, mache Bewegungen mit ihm. Also es ist ständig eine Bewegung und das ist das, was ich glaube, jetzt für Leute, die viel unterwegs sind, die viel gehen können oder weil sie vom Berufswegen, ist es natürlich schon eine dankbare Geschichte. Aber trotzdem glaube ich, dass der Kraftsport per se noch dazu eine ganz entscheidende Rolle spielt. Denn wir würden bestimmte wichtige Muskelgruppen nicht auftrainieren. Ich glaube, durch dieses viele Bewegen können wir gewisse Sachen erhalten und unseren Kalorienverbrauch, die Needs und unseren Grundumsatz sicherlich steigern. Und das ist auch elementar. Das heißt ja nicht umsonst die 20.000-Schritt-Regel, wobei auch das so hinfällig ist, sage ich trotzdem, ist es so, dass man einfach diese Pausen vom Sitzen zum Nächsten natürlich auch aktiv gestalten sollte. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz, die wir heute Abend hier mit nach Hause geben, ist, dass man sagen kann, man kann sich seinen Job jetzt nicht aussuchen, man kann seine Belastung, die man hat, nicht aussuchen, aber man kann seine Belastbarkeit verbessern. Und dazu gehört, dass man einfach mit cleveren, strategischen Methoden arbeitet, sei es, dass man sich bestimmte Bewegungsmuster überlegt und bestimmte Intervalle. Man kann ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt einen Bürojob hat, oder? Ich bin jetzt der klassische Telefonierer, ich gehe auf und ab. Wenn ich mit jemandem telefoniere, laufe ich durch die ganze Zeit hin und her. Nervt natürlich meine Umgebung, du auch wahrscheinlich genau. Ja. Aber irgendwie hängt es. Aber das wäre zum Beispiel ein Moment, wo ich sagen kann, wenn ich jetzt die Möglichkeiten habe, dass ich vielleicht dann eben mit Earpods dann irgendwo mich einfach bewege und einfach in dem Moment. Aber das ist natürlich jetzt in der Theorie möglich. Ich weiß, in der Praxis ist es vielleicht schwieriger. Man ist im Großraumbüro, da fängt man an rumzulaufen. Ich glaube, das macht man genau einmal, dann fliegen schon die ersten Tassen hinterher. Also das mag jetzt ein bisschen leicht gesagt sein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Bewusstsein an den Zuhörer, Zuschauer, Patienten zu bringen, das Bewusstsein nochmal zu reflektieren, wo hat er Potenzial, seine Aktivität in den Alltag einzubringen und dann ist den Sport noch on top drauf zu bringen. Ich glaube, dann haben wir unsere Hausaufgaben richtig gemacht.
Auf jeden Fall. Und wir werden dazu auch, bringen da noch ein paar Beispiele dazu. Wenn du redest, da fallen mir 1000 Sachen ein, wie du gesagt hast, durchs Büro spazieren gehen, telefonieren. Ich weiß, es gibt mittlerweile Großraumbüros, die haben so kleine Kabinen, die sind klimatisiert, wo man also reingeht zum Telefonieren, damit halt nicht jeder mithört. Oder vor allem geht es ja oft darum, dass zu viele Nebengeräusche sind. Das heißt also, ich bin gezwungen, ich muss aufstehen, muss zu diesem kleinen Räumchen gehen. Oder eine andere Möglichkeit, wie gesagt, immer beim Telefonieren aufstehen ist ganz gut. Hat auch von der Körperhaltung her, habe ich eine größere Dominanz, wenn ich stehe, als wenn ich sitze. Das heißt, wenn mir mein Gegenüber sitzt und ich stehe vor ihm, dann bin ich ihm schon mal von der Größe überlegen. Das heißt also, das Gespräch läuft positiver. Das nächste ist, dass wir zum Beispiel bei uns ist ganz bewusst, wir haben den Drucker nicht in unserem Büro, sondern wir haben den außerhalb. Das heißt, ich muss aus dem Büro rausgehen, muss in den nächsten Raum, damit ich mir was vom Drucker holen kann, wenn ich was ausdrucke. Das zwingt mich dazu, aufzustehen. Natürlich sagen viele Leute, kann man den Drucker nicht hier in den Raum reinstellen? Und ich bringe dann immer die Aussage, sage ich, ja, es geht ja hier um den Feinstaub, die Feinstaubbelastung, die der Drucker hat, wenn er läuft. Da sind sie sofort wieder ruhig und dann ist das wieder gut. Ne? Was dann, wie gesagt, der Weg zu Fuß zur Kantine, vielleicht nach dem Essen, wenn man so schön arbeiten kann wie jetzt bei dir, dass man sagt, okay, ich habe jetzt noch 20 Minuten Zeit, dann geht man einfach raus, spaziert einfach durch die Gegend. Ne? Wir machen das bei uns auch ganz oft, dass die Kollegen dann, wenn sie gegessen haben, sagen, wir drehen jetzt noch eine Runde. Ne? Und dann gehen die einfach durch Eschborn und spazieren da ein klein bisschen, wenn das Wetter das zulässt.
Ja.
Das Krafttraining, das soll ja einmal die Sarkopenie verhindern, soll die Stoffwechselrate steigern, soll also gegen die Insulinresistenz helfen, die durch langes Sitzen ja gefördert wird. Dann haben wir ja unser Muskelkorsett, das hast du schon angesprochen. Das heißt für die Wirbelsäule, ich kann das Training so gestalten, dass ich also mein internes Gerüst trainiere und dann der Fehlhaltung, die wir ja beim Rundrücken dann haben, zum Beispiel entgegenwirken kann. Ich habe einen Schutz für die Knochen, das heißt also, der Knochenstoffwechsel wird begünstigt und wie gesagt, die Muskelaktivierung weckt meine Glutealamnesie, das heißt also, die Gesäßmuskulatur, dass die wieder anfangen, aktiv zu werden und was wichtig ist, auch hier wieder einplanen in den Alltag. Die Empfehlung liegt bei mindestens zweimal in der Woche, um messbare Effekte auf die Muskelkraft und die Knochendichte zu erzielen. Dann sollte man 2 bis 3 Sätze pro Übung machen. Die Wiederholungszahl, um der Sarkopenie entgegenzuwirken, ist so 8 bis 12 Wiederholungen der Hypertrophiebereich. Man sollte überschwellige Trainingsreize setzen. Das heißt also, man sollte wirklich so die letzte Wiederholung sollte man spüren. Man macht kurze Pausen zwischen den Sätzen. 60 bis 90 Sekunden, wenn es ein Stationstraining ist. Und wir favorisieren ja dann, da wir ja die Möglichkeit haben in den Clubs, den E-Gym-Zirkel. Das heißt, ich kann ja ganz gezielt computergesteuert ein sehr effektives Training machen, in einem Kreistraining angebaut. Und wenn es darum geht, jetzt dem Ungleichgewicht so ein bisschen entgegenzuwirken, dann sagt man pull more than push. Das heißt also, man sollte 2 Zugübungen machen, jetzt zum Beispiel rudern und eine Druckübung. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Brustpresse mache, dann sollte man Zug horizontal, Zug vertikal machen. Dann hat man da ein schönes Verhältnis, um diese Schreibtischhaltung ein bisschen auszugleichen. Und deswegen ist halt das Krafttraining zu den Needs sehr wichtig. Würdest du das unterschreiben?
Da nicht nur, sondern auch nach außen transportieren. Nein, also im Prinzip ist es ja so, in der Realität ist es ja so, dass wir unseren Bewegungsraum natürlich aufgrund unserer Umgebung festlegen oder bekommen. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, ständig laufen zu gehen, weil wir vielleicht in der Stadt wohnen, weil dort eben nur Asphalt ist oder Rennradfahren, weil ich sage, ich mag Rennradfahren, Strecken zu haben, wo wir auch ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen. Das ist, oder jemand, der vielleicht eine kleine Wohnung hat, dann da eine Yogamatte auszubreiten oder sich Geräte anzuschaffen. Also das heißt, jeder muss sozusagen sein Deckelchen finden. Was dem Kraftsport halt zugute kommt, ist, dass man es eigentlich von ganz jung bis ganz, ganz alt machen kann. Also es gibt da hier keine Limits, denn gerade zum Beispiel diese neuartigen Techniken wie die intrinsischen, extrinsischen Geräte, dieses E-Gym, wo du gesprochen hast, sind natürlich genau dafür gemacht worden, dass die Bandbreite der Benutzer extrem groß ist. Ja, man kann einen Verletzten trainieren, man kann einen operierten Patienten oder einen Menschen trainieren. Es kann ein sehr alter Mensch trainieren. Ich sehe das zum Teil auch, dass wenn ich abends dann ins Studio gehe, dass da immer eine nette ältere Dame, die müsste schon weit über die 80 sein, sich dann ihren E-Gym-Zirkel macht und wir schmunzeln uns gegenseitig zu. Und ich finde das immer total süß, wenn ich dann sehe, wie die sich dann da abmüht. Und das ist ein Zeichen. Das heißt, diese Geräte kann man so justieren, dass es gelenkschonend ist, körperschonend, aber trotzdem effektiv ist. Und ich sage mal, das zeichnet ja unsere Möglichkeiten im Kraftsport aus. Kraftsport ist nicht nur Bankdrücken mit einer riesen 20 Kilo Langhantelstange, sondern das sind auch Bewegungsübungen, Bewegungsmuster. Das E-Gym, das ist ja auch ein Kraftsport. Jeder Muskel, den ich trainiere, ist ja Kraft, heißt ja für mich auf den Muskel bringend. Und das ist eben der Moment, wo ich sage, dass Kraftsport eigentlich keine Ausreden erlaubt. Ich finde, dass man eigentlich gibt es keine Ausrede, dass man nicht Kraftsport machen kann. Zumindest keine, die ich erlaube, ja, sag mal so rum. Deswegen ist der Kraftsport eigentlich unser Segen, den wir bis ins hohe Alter machen. Und ich kann nur als Beispiel meine Mutter nennen, die ist mit ihrem 80. Lebensjahr habe ich ihr eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, wie sagt man, geschenkt und dann noch 10 Stunden mit einem Personal Trainer. Und siehe da, sie hat in den 7 Tagen der Woche ist sie 4 Tage im Fitnessstudio und hat da einen festen Plan, einen Mordspaß. Und da geht sie auch nicht davon ab. Also das heißt, man merkt, das ist für Geist, für Körper eine extrem angenehme Situation. Früher, vor 100 Jahren, da gab es keine Fitnessstudios. Da ist man in den Wald rausgegangen oder einen Berg hochgelaufen. Ja, das ist ja alles leider kaum noch oder selten möglich. Also nutzen wir doch die Möglichkeiten, die uns geboten werden. Und zum Glück gibt es Institutionen wie das Primetime, das eben ganz clevere Techniken anbietet und Möglichkeiten für Jung und Alt, für den ganz harten Muskelpumper bis hin zu den filigranen Läufer, oder der da mittendrin ist. Also es ist für jedermann was da und das kann man, finde ich, es gibt keine Ausrede, dass man sich nicht mit dem Kraftsport auseinandersetzt. Und das ist eigentlich heutzutage, wo wir immer schneller arbeiten, immer, ich möchte jetzt nicht sagen mehr arbeiten, aber ich glaube, dass wir in unserer Arbeitszeit immer mehr schaffen müssen, ja, durch die E-Mail, durch die Social Medias, durch das schnelle Netz, das geht halt alles viel schneller, brauchen wir einfach einen Ausgleich, ja. Und ja, dieser Ausgleich, der ist, ich finde, im Kraftsport perfekt. Wir tun unser Mindsetting, unseren Kopf, unser Gehirn trainieren. Wir müssen uns konzentrieren bei der Übung. Wir trainieren jede Muskelgruppe bis zu den Füßen. Wir verbrauchen Kalorien, ist ja wunderbar. Wir gehen gegen die Sarkopenie vor, was die Sarkopenie im hohen Alter macht, die Sturzgefährdung. Ich könnte jetzt stundenlang so weiterreden. Es ist absolut das ultimative Therapeutikum, finde ich. Und ich finde, das ist eben ein klares Signal, was wir heute eben unseren Aufhänger heute mit dem zu vielen Sitzen ganz klar sagen können, dass sowas heutzutage einfach nicht mehr sein muss.
Ja, und bei den Übungen, dass man dann versucht, auch Übungen zu machen, die man im Alltag kaum noch macht, ne? Das heißt also, Rotationsbewegungen in der Wirbelsäule mit einbaut, dann jetzt sagt über die wichtigsten Übungssäulen gegen einen Bürokörper, ne, ist eine Hüftstreckung, Brustwirbelsäule, Aufrichtung, die Rumpfkraftkräftigen und das in allen Achsen, nicht nur Flexion, Extension und Lateralflexion, auch die Rotation soll trainiert werden und in diese sogenannten Öffnungsmuster trainieren. Da gibt es Übungen im Alltag, wo man einfach nur die Hände hinterm Kopf verschränkt und sich dann mal richtig auf seinem Stuhl nach hinten lehnt, die Brustwirbelsäule richtig schön öffnet. Manchmal sagen die Leute, das hat jetzt geknackt, ne? Also einfach nur mal, dass man sich bewusst öffnet. Das ist schon mal ganz wichtig. Und das muss ich jetzt nicht im Fitnessstudio nur machen. Das kann ich auf der Arbeit machen. Und wir sprechen von sogenannten Micro-Habits. Das heißt also die 30-2-Regel, 30 Minuten sitzen, 2 Minuten bewegen. Ne? Dann gibt es Sitzalternativen. Das heißt, man kann dynamisch sitzen. Ich habe so ein Swapper, das ist so ein Teil, da bist du hier immer in dem Ding, so wie ihr das jetzt hier seht. Das heißt, man fängt dann zu wippen, was eine Druckwechselbelastung ist. Wenn ich da auf dem Swapper sitze, habe ich keine Rückenlehne, ich muss mich selbst stabilisieren. Dann Schreibtisch, den man in der Höhe vielleicht verstellen kann.
Ja.
Die richtige Höhe von meinem Computer zum Beispiel. Das sind so kleine Alternativen. Das heißt aber nicht, ich sitze überhaupt nicht mehr, sondern ich stehe nur noch, sondern die Kombination macht es. Der Wechsel, die Dynamik ist ganz wichtig. Und das empfiehlt auch die WHO, weil die WHO direkt dringend dazu, dass sitzende Zeiten durch jede Form von Bewegung unterbrochen werden sollen. Und die sagen, die Unterbrechung soll alle 30 bis 60 Minuten für mindestens 2 Minuten sein, dass man sich aufsteht. Das Ziel ist ja immer diese 150 Minuten moderate Aktivität. Dann, wie gesagt, die Empfehlung ist auch von denen, telefonieren im Stehen, Drucker in einen anderen Raum stellen. Das ist genau das, was der Teilnehmer braucht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir diese Sitzstarre, dass wir die unterbrechen. Und man kann da, wie gesagt, ganz viele Dinge machen, ob das jetzt diese Mobility-Quickies sind, wie ich eben gesagt habe, dieser Brustkorböffner, oder dass man mal die Schultern hoch nach hinten rollt, dass man bewusst auch mal auf den Waden wippt im Stehen, dass man vielleicht öfter mal aufsitzt oder sich vielleicht mit den Händen abzustützen. Das heißt also nur aus der Beinkraft. Das feuert dann wieder die Beinmuskulatur an. Also da gibt es wirklich ganz viele Dinge. Und Felix, wir machen ja viele Sachen schon, so Anti-Sitz-Hacks, ne? Wie jetzt zum Beispiel Telefon-Walk. Ne? Also ich habe ja jetzt durch meine Hörgeräte, habe ich ja die Telefonverbindung mit dem Handy. Das geht ja automatisch. Die Leute sehen jetzt nicht wie bei dir die In-Ear, die sieht man gar nicht. Und das Problem ist dann, dass ich das Telefon irgendwo hinlege und gehe dann weg und rede. Und irgendwann merke ich, jetzt wird es lauter um mich rum. Dann weiß ich, jetzt ist die Verbindung gekappt. Das heißt also, man merkt, wie gern man sich bewegt. Dann hat man ja diese Silent Stretch. Das heißt, man kann auch unauffällig mal so ein bisschen das Becken kippen und aufrichten im Meeting mit den Zehen krallen. Also hier gibt es viele Möglichkeiten. Und
was?
Felix, um das Podcast zu beenden, vielleicht, oder was wolltest
vielleicht,
du
noch sagen? Vielleicht, ich wollte noch vielleicht noch eine Sache für, vielleicht wissen das nicht die meisten. Wir haben ja zum Glück ein sehr, sehr gutes Sozialsystem und die Rentenversicherungsträger haben ja auch einen sehr hohen Anspruch und Ansporn, auch ihre Versicherten zu unterstützen. Das heißt also, wenn es zum Beispiel um solche unterstützenden Hilfsmittel wie höhenverstellbarer Stuhl, höhenverstellbarer Tisch, rückengerechter Arbeitsstuhl, kann man mit seinem Arbeitgeber sprechen. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, über den Rentenversicherungsträger LFA oder BFA einen Teil der Kosten wieder zurückzubekommen. Dazu muss man natürlich einen Antrag ausfüllen, der dann vom Arzt unterzeichnet wird, dass der Patient eben was hat oder nicht hat oder irgendwas. Also das heißt, nur dass man drängt, dass man jetzt nicht irgendwie als Ausrede bekommt, ja, das können wir uns nicht leisten etc. Also es gibt Möglichkeiten, vieles von den Versicherungsträgern zurückzukriegen. Die Kassen sind da sehr sparsam, aber gerade die Rentenversicherungsträger haben den Ansporn, ihre Mitglieder länger arbeiten zu lassen. Ja, das heißt, dass sie später in Rente gehen.
Ja.
Also insofern nicht vergessen, dass auch dieses Thema nicht von der Hand zu weisen ist.
Ja. Du hast das sehr gut gesagt, da fällt mir das ein. Ich habe das bei meiner Mitarbeiterin, die hat einen Bandscheibenvorfall und deswegen hat sie einen höhenverstellbaren Schreibtisch bekommen. Ne? Also spätestens, wenn mal ein Bandscheibenvorfall ist, dann und man ist mal 3 Monate ausgefallen, dann wird das schnell erledigt, sowas.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau. Wenn ihr, wie gesagt, heute nur eine Sache mitnimmt, ne, dann ist das, dass man nennt das die Montags-Challenge, aber eigentlich muss ich dann die Donnerstag-Challenge, weil wenn jeder morgen anfängt, kleine Sachen für sich zu ändern und sagt, ich benutze jetzt mal vielleicht die Treppe anstelle des Aufzugs oder ich gehe vielleicht mir zu Fuß was zu essen kaufen zum Edeka oder jetzt hier bei mir, wenn ich jetzt noch was essen gehen möchte, dann setze ich mich nicht ins Auto, dann gehe ich einfach mal 1500 Meter, da bin ich im Lokal, gehe wieder 1500 Meter zurück, dann habe ich 3 Kilometer mich bewegt. Das ist ungefähr eine Strecke von, ja, sagen wir, eine halbe Stunde, wenn man flott geht. Das ist, da hat man schon eine ganz tolle Bewegung. Und wenn wir unsere Sitzlethargie ändern und dann diese kleinen Hacks in den Alltag einbauen, dann ist das für dich gesünder. Du wirst stärker, beweglicher, leistungsfähiger sein als je zuvor. Und damit bedanke ich mich, dass du dabei warst bei unserem Webinar. Bleib aktiv. Ich hoffe, die Folge hat dir gezeigt, wie wichtig es ist, sich nicht seinen Alltagsbelastungen zu ergeben und wie du mit kleinen Veränderungen im Alltag viel erreichen kannst. Ich sage jetzt mal, Felix, von uns beiden aus, danke, dass du zugehört hast. Bleib gesund, bleib aufmerksam, achte auf die kleinen Dinge, die machen am Ende den großen Unterschied. Und wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit jemandem, der auch als Vielsitzer gesund und aktiv sein möchte.